In unserer Predigtreihe über den Unterschied zwischen evangelisch, biblisch, evangelisch und katholisch kommen wir nun zur Hierarchie der Kirche. Die katholische Kirche hat eine klare hierarchische Ordnung. Ganz oben natürlich der Papst und unterhalb des Papstes kommen in der katholischen Hierarchie die Kardinäle. Diese dienen dem Papst als oberste Berater und Verwalter. Sie sind auch diejenigen, die den Papst wählen, der im Normalfall wieder aus ihren Reihen kommt. Die Papstwahl nennt man Konklave. Bei der Konklave ziehen sich die Kardinäle im Vatikan in die Sixtinische Kapelle zurück, um dort die Papstwahl abzuhalten. Findet sich nach einer Wahl keine Zweidrittelmehrheit unter den vorgeschlagenen Kandidaten, lässt man aus dem Kamin der Sixtinischen Kapelle schwarzen Rauch aufsteigen. Erst wenn ein Kandidat eine Zweidrittelmehrheit gefunden hat, wird weißer Rauch erzeugt. Das signalisiert den gespannt draußen Wartenden, wir haben uns auf einen neuen Papst geeinigt. Ein kurzes Konklave dauert knapp 2 Tage. Es gab aber bereits wesentlich länger dauernde Konklaven. Das längste Konklave der Kirchengeschichte währte 2 Jahre, 9 Monate und 2 Tage. Das waren insgesamt 1005 Tage, bis die Kardinäle sich auf einen neuen Papst geeinigt hatten. Nach dem Tod von Papst Clemens VI. Im Jahr 1268 konnten sich die Kardinäle nicht mit der notwendigen Zweidrittelmehrheit einigen. Die Stadt Viterbo in Italien schloss die Kardinäle deshalb im bischöflichen Palast ein. Es war vor dem Bau der Sixtinischen Kapelle so, dass die Papstwahl immer in einer gastgebenden Stadt stattgefunden hat. Und es war für eine Stadt eine ganz große Ehre, wenn das Konklave in ihrer Stadt zu Gast war. Eine Papstwahl in einer bestimmten Stadt, da fühlten sich die Bürger dieser Stadt gelobt und geehrt, ja, dass in ihrer Stadt so etwas stattgefunden hat. Und die Städte, die waren dann begeistert, ja, wenn ihre Stadt ausgewählt wurde für eine Papstwahl, für ein Konklave, ist ja nun noch nicht so oft vorgekommen, dass ein Konklave stattgefunden hat. Und im Jahr 1268 fiel dann die Wahl auf Viterbo in Italien. Ich weiß gar nicht genau, wo das liegt. Francesco, hast du eine Ahnung? Mittelitalien, nördlich von Rom. Okay. Also, da war eben diese Papstwahl und die Bürger waren begeistert. Eine Papstwahl in unserer Stadt, ein Konklave. Und dann war es natürlich Ehrensache, dass dann auch in den die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt wurden und dass die Bürger aufgekommen sind für die Verpflegung der Kardinäle und man hat ihnen dann jeden Tag edelste Speisen und besten Wein kredenzt, weil man ja solch edlen Gäste nicht alle Tage in der Stadt hat und bis dann irgendwann die Stadt gemerkt hat, wir haben sie doch alle Tage in der Stadt, die konnten und konnten sich nicht einigen über Tage, über Wochen, über Monate und das ist dann auf dem, die Steuerzahlerkosten, von denen das bezahlt wurde, die sind dann immer mehr ins immense gestiegen und der Bürgermeister hat dann irgendwann angeordnet so, jetzt schließen wir die so lange ein in den Räumen, wo die Wahl stattgefunden hat, bis sie sich auf einen Papst geeinigt haben. Sie durften nicht mehr rauskommen. Und es gingen wieder Wochen und Monate ins Land, die haben sich nicht geeinigt. Sie waren so zerstritten, wer Papst werden sollte. Und dann hat der Bürgermeister angeordnet, da müssen wir mehr machen. Sie haben ja bis jetzt beste Speisen bekommen, so ab jetzt kriegen sie nur noch Wasser und Brot. Kein Märchen, das ist tatsächlich geschichtlich verbürgt, dass das so sich abgespielt hat. Dann haben sie nur noch Wasser und Brot bekommen, was die Papstwahl jetzt auch nicht unbedingt beflügelt hat. Sie sind sich immer noch nicht einig geworden. Und dann als letztes Mittel, der Bürgermeister war schon am Verzweifeln, hat dann angeordnet, jetzt schicken wir die Dachdecker hoch und decken ihnen das Dach ab. Und dann musste der Aufenthalt musste dann Tag und Nacht praktisch im Freien stattfinden, ob nun glühende Sonne, ob Regen, ob Kälte, egal. Das Dach wird abgedeckt und Dann haben sie ein bisschen Gas gegeben und konnten sich auf einen Papstnachfolger einigen. Man entschied sich nach diesen fast 3 Jahren, den Erzdiakon von Lüttich in Belgien, Teobaldo Visconti, zum Papst zu wählen. Nur, man hatte immer noch keinen Papst. Warum? Teobaldo Visconti war gar nicht im Land. Er wurde in Abwesenheit zum Papst gewählt und er befand sich auf Pilgerreise im Heiligen Land. Der wusste also nichts von seinem Glück. Und dann musste man 7 Monate warten, also nochmal 7 Monate nach den 2 Jahren und 9 Monate, bis Visconti von der Pilgerreise im Heiligen Land zurückkam. Na, als der von Bord gegangen ist und erfahren hat, dass er jetzt der Papst ist, wird er auch gestaunt haben. Also das war das längste Konklave der Kirchengeschichte. Der neu gewählte Papst wird dann nach der Wahl traditionell eingekleidet. Er gibt sich eine Art Künstlernamen und wird dann auf dem Balkon über dem Petersplatz der Welt vorgestellt mit den Worten Habemus Papam. Das heißt auf Deutsch, wir haben einen Vater. Nach der Wahl von Papst Benedikt XVI. Titelte dann am nächsten Tag die Bild-Zeitung Wir sind Papst. Warum? Es war der erste deutsche Papst nach mehreren Jahrhunderten. Und die Bild-Zeitung mit einer genialen Überschrift, die in die Geschichte eingegangen ist, wir Deutsche sind jetzt Papst. Ja, da muss man erst mal drauf kommen. Also ich habe mich jetzt nicht unbedingt als Papst gefühlt, aber die Schlagzeile war natürlich genial. Doch zurück zur Hierarchie. Unter den Kardinälen kommen die Bischöfe, diese werden als Nachfolger der Apostel betrachtet und tragen die Verantwortung für ein Gebiet, eine sogenannte Diözese. Darunter kommen dann die Priester und unter ihnen stehen die Diakone. Und da kommen wir zum katholischen Verständnis vom Priestertum. Wie versteht die katholische Kirche die Priesterschaft? Die Kirche vertritt das Verständnis, dass sogenannte sakrale Handlungen nur von geweihten Priestern durchgeführt werden können. Zum Beispiel Taufe, Eucharistie, letzte Ölung oder Ehesegen können nur von Priestern gültig ausgeübt werden. Nehmen wir nun mal als Beispiel die Eucharistiefeier, um dieses Prinzip zu verdeutlichen. Eucharistie ist das Abendmahl. In der katholischen Kirche wird dies nicht einfach nur genommen, wie es in aller Schlichtheit in den Lehrbriefen des Neuen Testamentes ausgedrückt wird, sondern es wird gefeiert. Warum sagt man bei der katholischen Eucharistie, sie wird gefeiert, obwohl davon in der Bibel nicht die Rede ist? Nun, das hat mit dem ganzen Grundverständnis der Kirche zu tun. Man sagt zum Beispiel auch nicht, dass die Gemeinde sich versammelt, sondern man sagt, eine Messe wird gefeiert. Also dieser Begriff feiern spielt da eine große Rolle, weil das Grundverständnis ist, dass wenn die Gemeinde zusammenkommt, muss das möglichst pompös stattfinden. Deswegen versucht man auch in katholischen Kirchen, sofern das finanziell machbar ist, was in den meisten Fällen so ist, dass man die möglichst pompös ausstattet mit viel Prunk und dass man irgendwo hinschaut und alles glänzt in Gold und wunderbar und mit edelster Kunst. Und so müssen die Räume möglichst prunkvoll gestaltet sein. Und dann, wenn die Gemeinde kommt, dann wird eben die Messe gefeiert. Es wird wie eine Feier gestaltet, mit feierlichen Ritualen, mit rituellen Sprüchen und rituellen Handlungen. Es wird alles wie eine Feier oder als eine Feier zelebriert. Und bei der Eucharistie, dieses Abendmahl, es wird dann auch gefeiert. Und ein weiterer Grund, warum das Abendmahl gefeiert und nicht einfach nur schlicht genommen wird, liegt darin, dass nach katholischem Verständnis in der Eucharistie das Sühnopfer Jesu bei jeder Messe stets neu wiederholt wird. Und zwar bewirkt durch die in lateinischer Sprache gesprochenen Ritualworte des geweihten Priesters. Auch dieses Verständnis und diese Handhabung kommen aus heidnisch-religiösen Kulthandlungen. Die immer stets gleichen Worte des Priesters fungieren quasi als Zaubersprüche, die bei jeder Messe bewirken, dass das Opfer Jesu neu initiiert wird. Das einmalige Sühnopfer des Herrn am Kreuz, das er damals auf Golgatha gebracht hat, reicht eben nicht aus, um die Gläubigen zu erretten, sondern es muss von den Priestern ständig wiederholt und neu erwirkt werden. Und das geschieht eben durch die Eucharistie. Auch das ist ein wesentlicher Grund, warum die Eucharistie gefeiert und nicht einfach nur genommen wird. Diese Begrifflichkeit vom Feiern des Abendmahls wurde von der evangelischen Kirche aus dem Katholizismus mitgenommen und leider haben selbst evangelikale Freikirchen das ebenfalls übernommen. Ja, bis in bibeltreue Gemeinden hinein, ja in der Brüderbewegung habe ich das schon gehört, dass in diesem Zusammenhang vom Abendmahl von Feiern gesprochen wird und dieser unbiblische Begriff bis in bibeltreue Gemeinden eben verwendet wird. Dieser Begriff des Feierns, der in den Lehrbriefen der Apostel niemals auf das Abendmahl bezogen wird, wird auch anderweitig deplatziert verwendet in der heutigen Zeit. So gibt es zum Beispiel eine charismatische Liederbuchreihe, die weit verbreitet ist und die genau so benannt ist. Die Liederbuchreihe Feiert Jesus ist in mehreren Bänden erschienen. In den letzten 30, 35 Jahren sind davon mehrere Liederbuchbände erschienen mit jeweils Titel Feiert Jesus 1, 2, 3, 4, 5. Ich weiß nicht, wie viel es inzwischen gibt. Diese Bände beinhalten überwiegend charismatisches Liedgut mit dem Verständnis, dass die Gemeinde den Auftrag hätte, in ihren Versammlungen oder in ihren Gottesdiensten Jesus zu feiern. Es geht dann oft auch recht flott zu mit Hüpfen, Tanzen und Klatschen, wie man eben feiert. In diesem Stil wird dann unter Verwendung dieser Lieder, die auch eigens für so etwas komponiert worden sind, Jesus gefeiert. Die Apostel haben das nicht gelehrt. Da wird die alttestamentliche Anbetung des Volkes Israel 1:1 auf die Gemeinde übertragen. Die alttestamentliche Gemeinde befand sich bei der Anbetung Gottes jedoch maximal im Vorhof des Tempels, den sie lediglich zum Opfern betreten durften. Ansonsten geschah die Anbetung auf dem Tempelgelände des Zion, sogar außerhalb des Vorhofes. Die christliche Gemeinde dagegen befindet sich bei ihrer Anbetung im Geist und in der Wahrheit, jedoch geistlich gesehen im Allerheiligsten. Und selbst im Tempel des Alten Testamentes, den nur die Priester betreten durften, das Allerheiligste durfte kein Mensch betreten, wäre niemand auf die Idee gekommen, zu hüpfen, zu tanzen oder zu klatschen. Halten wir also fest, die Versammlung der Gemeinde ist keine Messfeier im katholischen Sinn, das Abendmahl ist auch keine Eucharistiefeier, die Versammlung der Gemeinde ist erst recht keine Party. Die Gläubigen versammeln sich mit tiefer Ehrfurcht und Respekt und Demut vor Gott, in aller Schlichtheit, ohne irgendetwas zu feiern oder in irgendeiner Weise Rabatz zu machen oder ihren Raum so zu gestalten, dass er besonders prunkvoll ist und dass man denkt, hast du nicht gesehen, was die da alles haben. Die Gemeinde des Neuen Testamentes versammelt sich in aller Schlichtheit und Einfachheit. Nicht das äußerliche Ritual ist entscheidend, sondern der Glaube, die Demut, die Hingabe an Gott. Dann gibt es in der katholischen Kirche auch noch eine weitere Besonderheit, die allen Priestern auferlegt ist, nämlich das Zölibat. Dazu auch einige Sätze. Das Zölibat bedeutet, dass katholischen Priestern lebenslang verboten wird, zu heiraten. Die Bibel lehrt jedoch kein Zölibat. Ganz im Gegenteil. Die Apostellehre zeigt in unmissverständlicher Klarheit, dass das Zölibat wörtlich eine Lehre von Dämonen ist. Denkst du, das steht in der Bibel? Das steht in der Bibel, tatsächlich. Schauen wir mal 1. Timotheus 4, 1-3. Da schreibt Paulus genau dies. Da prophezeit er, was nach der apostolischen Zeit der Gemeinde kommen wird. Er sagt, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Und dann zählt er die Lehren von Dämonen auf. Vers 3, sie verbieten zu heiraten, der Zölibat. und Speisen zu genießen, die doch Gott geschaffen hat, damit sie mit Danksagung gebracht werden von denen, die gläubig sind und die Wahrheit erkennen. Das Verbot zu heiraten wird hier also ausdrücklich als eine Lehre von Dämonen bezeichnet. An den Früchten dieses Zölibats kann man dies bis heute erkennen. Denken wir nur an diese weltweiten Missbrauchsskandale an Kindern, begangen von katholischen Priestern, die unter dem Zölibat stehen. Oder die zahlreichen heimlichen Beziehungen, in die katholische Priester involviert sind und von denen immer wieder mal welche an die Öffentlichkeit gelangen. Und die andere Lehre von Dämonen, die Paulus in 1. Timotheus 4 nennt, ist das Verbot, bestimmte Speisen zu genießen. Auch ein solches Verbot finden wir in der katholischen Kirche, wenn zum Beispiel in der sogenannten Passionszeit auf Fleisch verzichtet werden soll. Freitags sollte man möglichst das ganze Jahr über auf Fleisch verzichten. Als Ersatz dafür wird freitags traditionell Fisch gegessen. Damit dürfte der Fleischverzicht dann nicht allzu schwer fallen. In der Schrift finden wir keine derartigen Anweisungen. Das Gegenteil ist der Fall. Paulus sagt, es handelt sich genau wie das Zölibat um eine Lehre von Dämonen. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, ja, hallo, aber in der Bibel steht doch was von Fasten. Das stimmt. Das Fasten ist jedoch keine allgemeine Vorschrift für alle Gläubigen, gar noch zu ganz bestimmten Zeiten, sondern ein freiwilliger Verzicht, den man niemand anderem auferlegen darf und den jeder, der fastet, zu jeder Zeit auch selbst wieder beenden darf. Auch wer aus gesundheitlichen Gründen oder aus welchen Gründen auch immer auf bestimmte Speisen verzichtet, kann dies natürlich so handhaben. Man darf es nur niemand anderem auferlegen. Da die Bibel definitiv kein Zölibat lehrt, wundert es uns natürlich nicht, dass Petrus verheiratet war. Er soll ja laut katholischer Definition der erste Papst gewesen sein. Die Bibel erwähnt aber an mehreren Stellen, dass Petrus keinen Zölibat lebte, sondern dass er verheiratet war. In Markus 1, Vers 30 lesen wir zum Beispiel, dass er eine Schwiegermutter hatte. Folglich muss er verheiratet gewesen sein. Die Apostellehre bestätigt das noch einmal sehr eindeutig, nämlich in 1. Korinther 9, Vers 5 sagt der Apostel Paulus, dass sowohl Petrus als auch die anderen Apostel verheiratet waren und bei ihrem Missionsdienst selbstverständlich ihre Ehefrauen dabei hatten. Man heiratet ja schließlich nicht, um getrennt zu leben. Paulus schreibt, sind wir nicht berechtigt, eine Schwester als Ehefrau mit uns zu führen, wie auch die anderen Apostel und die Brüder des Herrn und Kephas? Also waren die Apostel verheiratet? Dann werden noch die Brüder des Herrn genannt. Wer ist das? Das sind Jakob und Judah, die die beiden Lehrbriefe im Neuen Testament geschrieben haben, Jakobusbrief und Judasbrief. Es waren ja leibliche Brüder des Herrn, Söhne von Maria und Josef. Auch die waren verheiratet. Und dann wird, obwohl von den anderen Aposteln schon die Rede ist, auch nochmal Kephas, das ist Petrus, separat genannt. Also ausdrücklich wird von Petrus nochmal gesagt, dass er verheiratet war, obwohl doch der Papst gar nicht verheiratet sein dürfte. Offensichtlich war von den Aposteln lediglich Paulus ehelos. Das hat ihm aber niemand auferlegt, sondern das hat er freiwillig so gehandhabt. Er hätte jederzeit heiraten können. Übrigens wurde das Zölibat erst im 11. Jahrhundert in der katholischen Kirche eingeführt. Vorher durften Priester in der katholischen Kirche heiraten. Und dies geht auf eine Initiative von dem berühmten deutschen Papst zurück, Gregor der Siebte. Sein eigentlicher bürgerlicher deutscher Name lautete, genau, Papst Hildebrand, Gregor der Siebte. Ich habe ja gesagt, von dem hören wir in dieser Predigtreihe noch. Der hat ja einiges an Dogmen eingeführt. Und so hat er das Dogma im 11. Jahrhundert eingeführt, dass Priester nicht heiraten dürfen, damit das Zölibat praktisch erschaffen. Und da diese unbiblische Lehre zum Dogma erhoben wurde, kann sie nie wieder zurückgenommen werden. Also Papst, Kardinäle, Bischöfe und Priester dürfen nicht heiraten, die Diakone allerdings schon. Als Diakon bezeichnet die katholische Kirche einen Geistlichen, der um einen Weihegrad unter dem Priester steht. Das Diakonat ist die erste der drei sogenannten höheren Weihen. Die drei höheren Weihen sind Diakon, Priester und Bischof. Der Diakon darf die Taufe spenden, die Liturgie leiten, predigen, Trauerfeiern abhalten, jedoch nicht das Messopfer zelebrieren. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch weitere, die dem Zölibat unterworfen sind, und das sind die Mönche und Nonnen. Mönche und Nonnen, die in Klöstern ausgebildet werden, beziehungsweise dort auch ihr Leben oder weite Teile ihres Lebens verbringen, die ein Leben lang zölibatär leben sollen, gibt es in verschiedenen Religionen, nicht nur im Katholizismus. Das Kloster, Mönch und Nonnentum finden wir nirgends in der Bibel. Es kommt eindeutig aus dem Heidentum. So gab es zum Beispiel schon lange vor dem Katholizismus zölibatäre Mönche und Nonnen, die in einem Kloster leben im Buddhismus. Es handelt sich hier also definitiv nicht um eine biblische, sondern um eine heidnische Praxis. Katholische Mönche oder Nonnen gehören einem Orden an. Sie legen das lebenslange Gelübde der Armut, der Keuschheit und des Gehorsams gegenüber der Kirche ab. Viele Mönche sind auch gleichzeitig Priester. Innerhalb der katholischen Kirche gibt es verschiedene Orden von Mönchen und Nonnen, die Franziskaner, die Benediktiner, die Dominikaner, die Karmeliter, die Jesuiten und noch andere mehr. Ihre Mitglieder leben häufig in den Klöstern, in abgeschlossenen Gemeinschaften. Je nach Zielsetzung eines Ordens erfüllen sie aber auch Aufgaben in der Öffentlichkeit oder wirken als Missionare in anderen Ländern. Jeder Orden hat individuelle Ordensgrundlagen, die auf den Begründer oder die Begründerin des Ordens zurückgehen. Ein angehender Mönch oder Nonne ist ein Novize oder eine Novizin. Das sogenannte Noviziat ist eine Probezeit. Diese dauert mindestens 12, höchstens jedoch 24 Monate. Wer es besteht, legt anschließend das Gelübde ab. Mönche und Nonnen tragen bestimmte Kutten oder Gewänder oder Trachten, in denen man sie bereits an der Kleidung als solche erkennen kann. Wer aus dem Pietismus kommt oder diesen zumindest kennt, dem werden diese Praktiken bekannt vorkommen, denn im Pietismus hat man im 19. Jahrhundert diese Prinzipien mit evangelischem Anstrich übernommen, indem in sogenannten Mutterhäusern Diakonissen ausgebildet wurden. Ebenfalls Noviziat, Gelübde, lebenslanger Zölibat und bestimmte Kleidung, die sogenannte Tracht. Eine Tracht, mit der die Diakonissen sofort als solche erkennbar sind. Es gibt auch unterschiedliche Orden, die verschiedenen pietistischen Richtungen zuzuordnen sind. Es ist bisweilen mehr als erstaunlich, welch große Anzahl an unbiblischen Praktiken sogar bis in Freikirchen übernommen wurden, in der evangelischen Landeskirche ja sowieso, ja sogar bis in bibeltreue Gemeinden hinein. Allein darüber könnte ich eine separate Themenreihe machen. Und jetzt noch ein ganz wichtiger Punkt, nämlich der Heilsweg in der katholischen Kirche. Jetzt geht es wirklich um heilsentscheidende Dinge, um heilsentscheidende Unterschiede. Was lehrt die katholische Kirche, wie ein Mensch gerettet werden kann? Die katholische Theologie lehrt, dass jeder Mensch aufgrund der Sünde Adams schon bei der Geburt von der sogenannten Erbsünde betroffen ist. Auch wenn das Wort Erbsünde nicht in der Bibel steht, so ist das dennoch eine biblische Lehre, denn genau diesen Tatbestand führt Paulus im Römerbrief auf. Jeder Mensch ist von Natur aus in Sünden geboren und wäre rettungslos verloren, wenn Gott sich nicht über ihn erbarmen würde. Übrigens ist das auch der Grund, warum Gott Mensch werden musste, um uns retten zu können. Das hat mit der Erbsünde zu tun. Es musste ja, um uns zu retten und zu erlösen, ein völlig Unschuldiger sein Blut lassen. Dafür waren ja die Opfertiere im Alten Testament schon das Bild, ja, ein Lamm, ein Bock, also koschere, unschuldige Tiere mussten ihr Blut lassen, als Symbol für die Vergebung der Sünden. Aber wir lesen sowohl in dem Psalmen als auch im Hebräerbrief, dass natürlich nicht das Blut von Böcken und Schafen einen Menschen wirklich retten kann, sondern es muss ein wirklich völlig unschuldiger Mensch sterben, der nie eine Sünde begangen hat, um uns erlösen zu können. Und wenn, wie manche sagen, der Herr Jesus ein Mensch gewesen wäre, ein besonderer Mensch, aber eben nicht Gott gleichzeitig, dann hätte er uns nicht erlösen können. Dann hätte Abraham auch Isaak opfern können. Das hätte genauso wenig genutzt. Wenn ein Schuldiger, normaler Mensch, der auch Sünder ist, gestorben wäre und sein Blut geopfert hätte, hätte niemand gerettet werden können. Es musste ein völlig Unschuldiger sein. Und da aber alle Menschen von Geburt an der Erbsünde unterlegen und eben von Geburt an Sünder sind, ist kein Mensch in der Lage, ein unschuldiges Opfer für andere zu bringen, das ins ewige Leben retten und erlösen könnte. Das ist eigentlich eine Mission Impossible. Kein Mensch könnte eigentlich gerettet werden. Und dann hat Gott diese Mission Impossible trotzdem gelöst, indem er selbst, das von der göttlichen Dreieinigkeit, der Sohn, Mensch geworden ist und als einziger Mensch ohne Sünde gelebt hat. Eine Jungfrau ist schwanger geworden vom Heiligen Geist. Und somit war der Erlöser ganz Mensch und ganz Gott. Und deswegen konnte er nicht sündigen und hat nicht gesündigt. Er konnte es auch gar nicht, er war ja Gott. Wenn er also nicht Gott gewesen wäre, gäbe es keine Erlösung. Er musste Gott sein. Ganz wichtiger Beleg, dass Jesus Gott ist. Er musste Gott sein, um unschuldig am Kreuz sterben zu können, um nie eine Sünde zu begehen. Nur ein solcher konnte uns erlösen. Also ganz wichtig, und da muss man auch sagen, das ist eine korrekte und biblische Lehre in der katholischen Kirche, dass Jesus ganz Gott und ganz Mensch war. Allerdings bei der Lösung des Problems mit der Erbsünde wird dort doch der biblische Weg verlassen. Paulus und die anderen Apostel lehren, dass der Mensch durch den Opfertod des Heilands am Kreuz gerettet werden kann, sofern er Buße tut über seine Sünden und den Herrn Jesus als seinen Retter und Erlöser annimmt. Sobald ein Mensch dies aufrichtig tut, empfängt er den Heiligen Geist und wird damit geistlich von Neuem geboren. Die katholische Kirche sagt ebenfalls, dass der Mensch durch den Tod des Herrn am Kreuz gerettet werden kann. Jedoch geschieht dies nicht im Sinne der Apostel durch eine Bekehrung, sondern durch eine Besprengung mit geweihtem Wasser. Und hier sind wir wieder bei einem magisch-rituellen Zauberkult, den man sonst nur im Heidentum kennt. Ja, magisch-rituelles Wasser, das kennt man im Christentum nicht, also in der Bibel jedenfalls nicht, aber im Heidentum kommt das vor. Diese Besprengung mit geweihtem Wasser wird in den allermeisten Fällen an Babys vollzogen. Dadurch wird der Säugling von der Erbsünde befreit. Durch diese sogenannte Taufe wird der Täufling wiedergeboren und Teilhaber des ewigen Lebens. So heißt es im Katechismus der katholischen Kirche, Absatz 403. Wegen dieser Glaubensgewissheit spendet die Kirche die Taufe zur Vergebung der Sünden selbst kleinen Kindern, die keine persönliche Sünde begangen haben. Der Katholik ist also der Überzeugung, durch die Taufe, meist die Babytaufe, wiedergeboren zu sein. Die Bibel dagegen kennt eine Babytaufe überhaupt nicht. Und auch durch eine Erwachsenentaufe wird niemand von Neuem geboren, sondern nur durch Buße und Bekehrung. Trotz der angeblichen Neugeburt durch die Taufe muss der Katholik dann aber auch im Lauf seines Lebens durch gute Taten zu seiner Errettung beitragen. Als gute Taten zählen unter anderem die Teilnahme an der Messe, Geldspenden, Wallfahrten und Beichten. Der Katholizismus gründet also auf eine Werkgerechtigkeit. Der stellvertretende Opfertod Jesu ist zwar unbedingt notwendig, um gerettet zu werden, doch dieser allein genügt nicht. Der Katholik muss auch noch durch eigene Leistungen zum Opfer Jesu an seiner Erlösung mitwirken. Auch das ist eine typisch heidnisch-religiöse Vorstellung. In allen heidnischen Religionen muss sich der Mensch durch eigene Leistungen das Heil verdienen. Er kann folglich nie sicher sein, ob er gerettet ist. Heilsgewissheit und Heilssicherheit gibt es dagegen nur im biblischen Evangelium, weil dort allein Gott die Garantie für meine Rettung übernimmt. Die Rettung geschieht zu 100% aus Gnade und zu 0% durch meine eigene Leistung. Wäre es nicht so, könnte es keine Heilsgewissheit geben. Ich könnte sonst nie sicher sein, ob meine Leistung als Beitrag zu meiner Rettung denn am Ende wirklich ausreichen wird. Von Erlösung kann dann keine Rede mehr sein. Wirklich erlöst bin ich nur, wenn Gott die 100%ige Garantie übernimmt. Und er hat sie übernommen. Er hat sie übernommen. Sein Opfertod am Kreuz ist absolut vollkommen. Dem kann, soll und darf ich nichts mehr hinzufügen. Meine guten Werke, die ich als Christ tatsächlich bringen soll, sind nur Ausdruck einer echten Bekehrung. Jedoch tragen diese nichts zu meiner Rettung bei. Die Rettung hat allein unser Herr am Kreuz vollbracht. Die katholische Kirche dagegen sagt, ich zitiere aus dem Standardwerk Der Glaube der Kirche, Absatz 830. Und jetzt wird's hammerhart. Da steht: Wer behauptet, der rechtfertigende Glaube sei nichts anderes als das Vertrauen auf die göttliche Barmherzigkeit, die um Christi willen die Sünden nachlässt, oder dieses Vertrauen allein sei es, wodurch wir gerechtfertigt werden, der sei ausgeschlossen. Ja, Wahnsinn. Wenn also jemand genau das sagt, was die Apostel und die Propheten des Neuen Testamentes ebenfalls gesagt haben, dass wir allein durch die Gnade und Barmherzigkeit Jesu Christi gerettet werden, der sei ausgeschlossen. Der biblische Glaube, wie ihn die Apostel gelehrt haben, an die Rettung allein durch Gnade, ist in der katholischen Kirche also ein Ausschlusskriterium. Ihr Lieben, wer heute naiv behauptet, bei der Ökumene mit der katholischen Kirche sei man sich doch weitgehend einig, es ginge nur noch um relativ unbedeutende Nebenschauplätze, der weiß entweder nicht, was er sagt, oder er kennt das biblische Evangelium nicht. Oder er glaubt dem biblischen Evangelium nicht. Bei der Ökumene geht es doch nicht um Kleinigkeiten, sondern ganz zentral um das, was unser Heil in Christus ausmacht. Und genau das hat Martin Luther erkannt. Deswegen hat er auch die Reformation ausgelöst. Die Reformation war doch kein Ausrutscher in der Weltgeschichte, sondern ein ganz entscheidender Schritt zurück zum biblischen Evangelium und raus aus der Finsternis der Werkgerechtigkeit des katholischen Evangeliums. Beim 500. Reformationsjubiläum 2017 hat sich die evangelische Kirche ja beinahe schon entschuldigt, dass es die Reformation überhaupt gegeben hat. Das Reformationsjubiläum wurde großartig gefeiert. Das Einzige, was dabei gestört hat, war die Wiederentdeckung der biblischen Lehre von der Rettung allein durch Gnade. Wegen solch einer Nebensächlichkeit hätte es doch nicht zur Kirchenspaltung kommen müssen, so die Quintessenz aus dem Reformationsjubiläum. Liebe Geschwister, wir werden es sicher nicht verhindern können, dass sich der Großteil der evangelischen Kirche und wohl auch vieler Freikirchen in absehbarer Zeit wieder mit der katholischen Kirche vereinigen wird. Als bibeltreue Christen sind wir jedoch herausgefordert, für den biblisch überlieferten Glauben einzustehen, so wie der Prophet Judas in seinem Brief schreibt, in Vers 3 sagt er: Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben, hielt ich es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für alle Mal überliefert ist. Was ist denn der Glaube, der den Heiligen ein für alle Mal überliefert ist? Das ist die Lehre der Apostel, die biblische Lehre von der Erlösung und Errettung. Und dieser Glaube der Bibel, der Apostel, der ist ein für alle Mal überliefert. Das ändert sich nicht irgendwann, dass man sagt, so 500 Jahre nach den Aposteln kommt die katholische Kirche und jetzt wird das geändert. Jetzt gibt es einen anderen Erlösungsweg. Ja, oder 1900 nach Christus kommt die liberale Theologie, gibt es wieder einen anderen Erlösungsweg. Und was einem noch alles einfällt, der Glaube der Apostel ist ein für alle Mal für die Gemeinde überliefert und die Gemeinde soll für diesen Glauben kämpfen, steht hier. Ein weiterer wichtiger Faktor zur Erlangung des Heils nach katholischem Verständnis sind die Sakramente. Die katholische Kirche versteht sich als Verwalterin der Gnade. Sie nennt das die helfende Gnade und lehrt, dass sie durch die sogenannten Sakramente den Menschen das Heil vermitteln könne. Und so sagt der römische Katechismus, Absatz 14 steht dort: Denn die Kraft, welche aus dem Leiden Christi strömt, das ist die Gnade, welche er uns auf dem Altare des Kreuzes verdient hat, muss durch die Sakramente wie durch einen Kanal auf uns hingeleitet werden. Sonst würde niemand irgendeine Hoffnung des Heils haben können. Also ohne die Sakramente der katholischen Kirche empfangen zu haben, könnte niemand irgendeine Hoffnung auf Rettung haben, steht da. Wo lehrt das die Schrift? Nirgends. Die Bibel versteht unter Gnade keine magisch-rituellen Handlungen, sondern eine Eigenschaft Gottes. Da die Sakramente nur durch die Kirche vermittelt werden können, kann es auch nur durch die Kirche Rettung ins ewige Leben geben. Dadurch und durch die Tatsache, dass der Katholik dem glauben muss, was die Kirche lehrt, ist die Erlösung eines Katholiken untrennbar mit der katholischen Kirche, mit dem Papst und mit den Priestern verbunden. Ohne diese gibt es keine Rettung. So schreibt Papst Pius XII. Im Jahr 1943 in der Enzyklika Mystici Corporis: In einem gefährlichen Irrtum befinden sich jene, die meinen, sie könnten Christus als Haupt der Kirche verehren, ohne seinem Stellvertreter auf Erden die Treue zu wahren. Mit Stellvertreter auf Erden meint er natürlich sich selbst. Der Papst sagt also, ohne die Verehrung des Papstes könne man Christus nicht verehren. Wo finden wir das in der Bibel? Fehlanzeige, nirgends finden wir das. Und ihr Lieben, das sagte Papst Pius XII. Im Jahr 1943, also ausgerechnet der Papst, der während des Nationalsozialismus amtierender Papst war. Und die Geschichtskenner wissen, dass Deutschland ein Militärbündnis mit Italien hatte und es natürlich durchaus gegen den Zeitgeist war, etwas gegen den Nationalsozialismus zu sagen. Italien war ja auch unter faschistischer Herrschaft, unter Mussolini. Und gegen die Judenverfolgung, die 1943 nun wahrlich bekannt war, wenn man es wissen wollte, kein Wort des Papstes, keine Stellungnahme, nichts, voll auf der Zeitgeistwelle mitgeschwommen. Und dieser Papst sagt nun, nur wenn man ihn verehrt, könne man gerettet werden. Wenn man den Papst anerkennt, wenn man die katholische Kirche anerkennt, das ist schon beachtlich. Wichtig für das Verständnis der katholischen Heilslehre ist auch, dass der Mensch zwar aufgrund der Erbsünde verdorben ist, jedoch keineswegs durch und durch verdorben. Es ist noch viel Gutes in ihm, das zu seiner Rettung beitragen kann. Schauen wir doch mal, was der Apostel Paulus dazu schreibt. Wie viel Gutes in einem Menschen ist, was zu seiner Rettung beiträgt. Römer 3, 9 bis 12. Wie nun, haben wir etwas voraus? Ganz und gar nicht. Denn wir haben ja vorhin sowohl Juden als Griechen beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind. Wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Das ist die Apostellehre. Zur Rettung beitragen aus eigener Kraft. Nichts geht da. Ein paar Zeilen weiter, Römer 3, 23 und 24, schreibt dann Paulus, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Also Paulus zeigt im Römerbrief auf, kein Mensch könnte durch sein eigenes gute Werke und Gutes, was vermeintlich in ihm ist, zu seiner Rettung irgendetwas beitragen. Er sagt, es geht nur ohne eigenen Verdienst durch die Erlösung, die Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Das ist der einzige Weg zur Rettung. Das ist Paulus' Meinung dazu. Paulus schreibt hier also unter Inspiration des Heiligen Geistes, es war ja nicht nur seine Meinung, er schreibt das unter Inspiration des Geistes geschrieben, dass in keinem Menschen von Natur aus etwas Gutes ist, das zu seiner Rettung ins ewige Leben beitragen könnte. Wer gerettet werden möchte, ist vollkommen auf die Gnade Gottes angewiesen. Aus eigener Kraft, mit eigenem Verdienst geht da gar nichts. Es ist allein die Gnade und Erlösung, die in Christus Jesus ist. Im Katechismus der katholischen Kirche dagegen lesen wir Absatz 405. Die menschliche Natur ist nicht durch und durch verdorben, wohl aber in ihren natürlichen Kräften verletzt. Mit anderen Worten, der Mensch, der an sich gut ist, aber durch die Erbsünde eine Neigung zum Bösen hat, begeht dann im Lauf seines Lebens Verfehlungen, welche die Kirche in lässliche Sünden und in Todsünden einteilt. Lässliche Sünden sind kleinere Sünden oder Sünden, die nicht bewusst getan wurden. Sie können ohne Beichte und Absolution wieder gut gemacht werden, ziehen aber Strafe im Fegefeuer nach sich, so der Katechismus der katholischen Kirche. Todsünden dagegen sind wissentlich und willentlich begangene Vergehen gegen die 10 Gebote oder die Dogmen der Kirche. Todsünden trennen unweigerlich von Gott und haben, wenn sie nicht bereut und in der Beichte bekannt werden, ewige Sündenstrafen zur Folge. Die Vergebung von Todsünden geschieht durch die Kirche. Das lesen wir im Katechismus der katholischen Kirche, Absatz 982. Es gibt keine Verfehlung, mag sie auch noch so schlimm sein, die durch die heilige Kirche nicht vergeben werden könnte. Man beachte, die Vergebung geschieht durch die katholische Kirche, nicht durch Jesus Christus. Das ist schon eine Anmaßung, die geradezu blasphemisch ist. Wie bereits erwähnt, geschieht die Erlösung in der katholischen Kirche auch nicht durch die Bekehrung, sondern diese ist ein lebenslanger Prozess. Der Katholik kann sich nie sicher sein, ob er in den Himmel kommt. Er kann nicht erlöst sein und er ist es auch nicht. Er kennt keine Heilsgewissheit. Ja, er darf sie auch nicht haben, denn die Kirche belegt ja diejenigen mit Kirchenbann, der ausgeschlossen, ich habe es vorhin zitiert, die bekennen, dass sie Heilsgewissheit hätten. Das ist klassisches Heidentum. In keiner heidnischen Religion gibt es Heilsgewissheit. Könnt ihr überall durchgehen. Islam, Buddhismus, Hinduismus, es gibt nirgends Heilsgewissheit. Der Mensch muss immer mit eigenen Werken beitragen und kann nie sicher sein, ob es reicht. Und genau das hat die katholische Kirche übernommen. Paulus dagegen schreibt in Römer 8, 38 und 39 folgendes. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist Heilsgewissheit. Laut katholischer Kirche müsste er ausgeschlossen werden. Ich glaube, er wollte aber gar kein Mitglied sein. Und so, insofern dürfen wir glauben und wissen, wenn wir dem Herrn Jesus nachfolgen, dass wir wirklich erlöst sind. Wenn wir noch um unser Heil als bekehrte Christen bangen und zittern müssten, werde ich treu bleiben, werde ich es aushalten. Wir haben ja auch morgen vom Ausharren gehört. Werde ich genug ausharren? Werde ich dem Herrn genug treu sein? Werde ich nicht doch noch abfallen? Dann sind wir zwar erlöst, aber wir glauben es nicht, ja? Dann leben wir nicht als Erlöste. Gott hat die Garantie übernommen. Nichts kann uns scheiden von ihm. Wir können gewiss sein, wir dürfen und sollen gewiss sein, dass wir gerettet sind als bekehrte Leute, die dem Herrn nachfolgen. Und wenn wir durch Krisen gehen und wenn wir sündigen, dann gibt es immer Vergebung. Es gibt immer Gnade. Und die wird reichen. Die Gnade reicht aus, um uns ans Ziel zu bringen. In Philipper 1, Vers 6 schreibt Paulus an die Philipper, an die Gemeinde: Ich bin sicher, dass der, der das gute Werk in euch angefangen hat, das hat bei der Bekehrung angefangen, der wird es auch zu Ende bringen, der wird es vollbringen, der wird es zu Ende führen. Dessen bin ich mir auch gewiss. Wir dürfen bekennen, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, was auch immer, uns kann scheiden von der Liebe Gottes in Christus Jesus.